Viele von uns kennen das apostolische Glaubensbekenntnis. Viele von uns sprechen es sonntäglich im Gottesdienst als zentraler Ausdruck christlicher Glaubensüberzeugungen. Wir finden hier eine dreigeteilte Gliederung als Abspiegelung des dreieinigen Wesens Gottes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann etwas weiter. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und wieder etwas weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und so weiter. In der Mitte des apostolischen Glaubensbekenntnisses, in ökumenischer Fassung, heißt es nun von Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und um diese Aussage, hinabgestiegen in das Reich des Todes, um die geht es uns heute. Auf Lateinisch descendit ad inferos. Inferos, also zu den da unten Wohnenden. Es handelt sich hier um eine Übersetzung des genaueren griechischen katabe eis ton haden. Und auf diesen wichtigen Terminus Hades werden wir später noch zu sprechen kommen. Im katholischen Erwachsenenkatechismus können wir lesen, dass der Hinabstieg Jesu Christi in das Reich des Todes heute zu den weithin vergessenen Glaubenswahrheiten gehört. Er erscheine, Zitat, den meisten Christen unverständlich und fremd. Zitat Ende. Dass dieser Artikel heute weithin vergessen ist, ist sicherlich korrekt. Ob es sich allerdings um eine Glaubenswahrheit handelt, das ist herauszufinden. Im 17. Jahrhundert war die Lage eine ganz andere. Hier war dieser Glaubensartikel wohlbekannt. So schreibt der niederländische reformierte Theologe Hermann Witsius im 17. Jahrhundert, es gibt fast so viele Dissertationen über den Abstieg, wie es Fliegen im Hochsommer gibt. Zunächst jedoch ein Wort zu Glaubensbekenntnissen allgemein. Bekenntnisse spielen eine ganz wichtige Rolle im christlichen Glauben, im Leben der Kirchen und Gemeinden. Wie können wir Glaubensbekenntnis definieren? Es handelt sich hier um eine kompakte, formelhafte Zusammenfassung biblisch-christlicher Lehre. Ein Glaubensbekenntnis präsentiert und sichert also zentrale Überzeugungen, die von einer christlichen Gemeinschaft vertreten werden. Bekenntnisse sind wichtig und notwendig, da darin die Grundlagen unseres Glaubens formuliert und somit die Unterschiede zu anderen Religionen, aber auch zu anderen kirchlichen Gemeinschaften deutlich gemacht werden. Wenn ich in eine Gemeinschaft aufgenommen werden möchte, muss ich dem Bekenntnis dieser Gemeinschaft zustimmen. Das ist eine notwendige Bedingung. Glaubensbekenntnisse erfüllen also eine doppelte Funktion. Erstens, sie dienen der Verkündigung bzw. Bekanntgabe theologischer Inhalte. Im Sinne von, seht her, das ist es, was wir glauben. Diese Inhalte zeichnen uns aus, das ist unsere theologische Identität. Es ist sozusagen eine gemeinschaftliche Inhaltsangabe. Zweitens bieten Bekenntnisse die Möglichkeit persönlicher Verpflichtung. Im Sinne von, seht her, das sind meine theologischen Grundüberzeugungen. Das glaube ich auch ganz persönlich. Hieraus leitet sich meine theologische Identität ab. Es handelt sich also in einem zweiten weiteren Sinne um ein persönliches Bekenntnis. Glaubensbekenntnisse sind von Anfang an fest im christlichen Glauben verankert. Wir finden sie bereits klar und deutlich im Alten Testament, zum Beispiel im Schma Israels. Höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist eins. So zu finden in 5. Mose Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Und natürlich haben wir Bekenntnisse auch im Neuen Testament. So lesen wir im Judasbrief Vers 3 vom Glauben, der ein für allemal den Heiligen anvertraut ist. Was ist der Kern dieses anvertrauten Glaubens? Christsein in einem Satz bedeutet Glauben an den Auferstandenen. So schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer. Leer auch euer Glaube. Der Kirchenhistoriker Robert Louis Wilken schreibt, dass die Auferstehung Jesu die, Zitat, entscheidende Tatsache der christlichen Frömmigkeit und die Grundlage alles christlichen Denkens sei. Zitat Ende. Und auch bei C.S. Lewis finden wir diesen Glaubenskern. Den christlichen Glauben zu verkündigen, so Lewis, bedeutet, die Auferstehung von den Toten zu verkündigen. Und somit haben wir dann auch in 1. Korinther Kapitel 15 das große Auferstehungskapitel. Wenn wir uns die Verse 3 bis 8 genauer ansehen, entdecken wir darin ein überliefertes Glaubensbekenntnis. Denn ich habe euch vor allem überliefert, so Paulus, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal und so weiter und so fort. Wir haben hier also Schlüsseltermini: gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Und das ist Paulus selbst überliefert worden und er gibt es nun an die Korinther weiter. Überliefert, das bedeutet, er hat es empfangen. Im Griechischen paredoka. Das ist allgemein gebräuchliche Sprache. Für was? Für die intakte Weitergabe eines Wissensbestands, eines Wissensgutes. Paulus möchte den Korinthern also versichern, seht her, das, was ich hier empfangen habe, gebe ich intakt an euch weiter. Paulus gibt hier also eine Tradition, ein Glaubensgut weiter, das er selbst empfangen hat. Der erste Korintherbrief wurde ca. 53 bis 55 nach Christus von Paulus geschrieben, in diesem Zeitraum. Das ist also keine paulinische Erfindung, sondern vorpaulinische Grundlage, was wir hier lesen. Denn Paulus selbst hat das ja empfangen. Das bedeutet, dieses Bekenntnis, was wir hier in den Versen 3 bis 8 an die Korinther lesen, das geht zeitlich noch weiter zurück, noch näher an die eigentlichen historischen Ereignisse heran. Das ist historisch gesehen für antike Schriften einzigartig. Und wir nennen dieses Bekenntnis, das wir bei Paulus finden, das christologische Bekenntnis. Wir haben also von Beginn an eine extrem hohe, ja eine maximal hohe Christologie. Das ist keine spätere Entwicklung, wie man das in liberalen Kreisen öfters vernehmen kann. Nein, das Bekenntnis zu Jesus Christus als Auferstandenen, als Gottes Sohn, hat in der christlichen Kirche von Anfang an die Form der Doxologie eingenommen, also die verherrlichende Form der Anbetung, der Ehrerbietung. Sowohl bei Paulus, der uns die frühesten Schriften des Neuen Testaments liefert, als auch kirchengeschichtlich war das der Fall. Zum Beispiel bei Justin dem Märtyrer, ca. 150 nach Christus. Der geschichtliche Jesus wird bei Justin bezeugt als der Christus des Glaubens. Die geschichtliche Gestalt Jesu wird mit dem ewigen Gottessohn Christus gleichgesetzt. Eine Identitätsbeziehung. Was ist Christologie? Kurz definiert: es ist die Lehre von Jesus Christus. Es geht hier zentral um die Frage, wie die menschliche Natur des Sohnes Gottes mit seiner göttlichen Natur verbunden zu denken sei. Das ist die christologische Grundfrage. Inwiefern kann also der irdische Jesus der ewige Logos sein? Und das ist die theologische Frage im Zentrum der Christologie. Und das christologische Bekenntnis bei Paulus nun ist die erste Form von Bekenntnis, die wir finden. Die Glaubensinhalte wurden uns also schon neutestamentlich durch die Apostel, sogenannte Tradenten, die Überlieferer, gesichert und weitergegeben. Eine zweite Form des Bekenntnisses haben wir dann nachbiblisch in der Zusammenfassung des christlichen Glaubens, der sogenannten Regula Fidei, also die Glaubensregel oder die Norm des Glaubens. Damit bezeichneten die Kirchenväter die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens in der apostolischen Überlieferung. Wir finden verschiedene Formen und verschiedene Fassungen der Regula Fidei bei Irenäus, Tertullian oder aber auch bei Origenes. Wahrscheinlich für Zwecke des Taufunterrichts für neue Gläubige. In der Ostkirche und Westkirche haben wir dann unterschiedliche Formulierungen, jedoch bei wesentlich gleichem Inhalt. In Rom und in der Westkirche hat das Taufbekenntnis dann eine festere Form erlangt. Grund ist wohl hierin zu suchen. Die römische Gemeinde bestand aus Christen von allen Provinzen des Reiches und benötigte deshalb feste Formen des Amtes, der Liturgie, des Glaubens, nämlich um Glaubenskontinuität zu sichern. Und dieses altrömische Glaubensbekenntnis, auch kurz Symbolum Romanum genannt, ist eines der ersten überlieferten christlichen Glaubensbekenntnisse nachbiblisch gesehen. Und es geht wohl zurück in die Zeit um 150 nach Christus, also auch in die Zeit, wo wir eben Justin den Märtyrer hatten. Weitere Meilensteine in der Bekenntnisgeschichte sind dann natürlich das nizänische Glaubensbekenntnis auf dem Konzil von Nizäa 325 nach Christus unter Kaiser Konstantin. Hier gibt es einen sehr guten Vortrag auf Glaubendenken von Dr. Jürgen Spieß. Und ein weiteres wichtiges Bekenntnis, das Nizäno-Konstantinopolitanum. Was für ein schöner Name. Im ersten Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus. Und hier finden wir die Bestätigung von Nizäa. Interessant nun ist, diese frühesten Formen des Glaubensbekenntnisses enthalten weder die Klausel hinabgestiegen in das Reich des Todes, noch die Hades-Sprache. Wir haben es nicht im Neuen Testament, nicht bei Paulus, nicht im Romanum Symbolum, auch nicht im nizänischen Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 325 nach Christus und auch nicht im Nizäno-Konstantinopolitanum. Und nun fragen wir uns natürlich, wie und wann ist die Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes in das Glaubensbekenntnis gekommen? Erstmals taucht die Wendung auf der Synode von Sirmium 359 nach Christus auf. Sirmium liegt im heutigen Serbien. Interessanterweise war diese Synode nicht orthodoxen, sondern arianischen Ursprungs. Die arianische Partei folgte ihrer Inspirationsfigur Arius, indem sie die Göttlichkeit Jesu leugnete, indem sie also eine entscheidende Gegenposition in der christologischen Frage zur orthodoxen Position einnahm. Rufinus, ein Priester aus Aquileia, schrieb im Jahre 390 nach Christus einen Kommentar über das Apostolikum und gibt uns interessante Einsichten. Die Wendung descendit ad inferos, die im westlichen Bekenntnis auftaucht, sollte laut Rufinus dazu dienen, nicht ein neues Dogma einzuführen, sondern ein altes zu erklären. Welches? Die Grablegung Christi. Hinabgestiegen in das Reich des Todes sollte also gleichbedeutend sein mit der Aussage, er wurde begraben. Lateinisch sepultus est. Er wurde begraben, er war also wirklich tot. Auf der arianischen Synode von Sirmium 359 nach Christus ist der Satz hinabgestiegen in das Reich des Todes also hinzugefügt worden. Der syrische Synodale Markus von Aretusa, der den Zusatz beantragte, verstand darunter die Bezeugung des wirklichen Sterbens Jesu. Er stieg in den Bereich der Toten hinab, gehörte also wirklich zu ihnen. Kurz, Jesus war nicht scheintot, sondern wirklich tot. Das wollte Markus von Arethusa hier ausgedrückt wissen. Sozusagen als Betonung gegen die Häresie, die Irrlehre des Doketismus, dass Jesus nur einen Scheinleib hatte. Es ging Markus um angemessenen Ausdruck des Tiefpunkts des Leidens und Sterbens Jesu. Reich des Todes, Hölle oder Hades sollte demnach als Synonym für Grab verstanden werden. Aber im Westen ist der Satz sehr bald anders gedeutet worden, indem der Triumphzug des Erlösers durch das Reich des Todes, endend mit der siegreichen Eroberung der Hölle, darunter verstanden wurde. Christus tritt mit der Siegesfahne vor das Höllentor, zerbricht die Riegel und befreit nach der älteren westlichen Auffassung die gefangenen Gerechten des alten Bundes, an ihrer Spitze Adam und Eva. Das athanasische Glaubensbekenntnis aus dem späten 5., frühen 6. Jahrhundert enthält dann ebenso diese Wendung, hinabgestiegen in das Reich des Todes, jedoch ohne das Begräbnis Jesu zu erwähnen. Mit dieser späten Hinzufügung von hinabgestiegen in das Reich des Todes war die Entwicklung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Symbolum Apostolicum, im Wesentlichen abgeschlossen. Weiteren Einfluss auf die Lehre vom Wirken Christi im Totenreich hatte unter anderem auch das apokryphe Nikodemus-Evangelium. Und dieser Lehrsatz vom Abstieg Christi in das Totenreich hat dann auch später in der Ostkirche eine breite Rezeption gefunden. Welche Positionen wurden bezüglich dieser Wendung nun eingenommen? Zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass sich die Lehre vom Abstieg in die Hölle zunächst unabhängig vom Schriftbeleg entwickelt hat. Der wichtigste Bibeltext, der als späterer Beleg für diese Lehre herangezogen wurde, ist 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 18 bis 22. Epheser 4, Vers 9 wird auch genannt, aber Petrus ist der entscheidende Text. Beide Abschnitte sehen wir uns später an. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf die verschiedenen Positionen, die im Laufe der Kirchengeschichte in Bezug auf die Höllenfahrt Christi eingenommen wurden. Und hier müssen wir zwei grobe Untergliederungen vornehmen. Erstens buchstäbliche lokale Deutungen und zweitens metaphorische figurative Deutungen. Zunächst ein Wort zu den buchstäblichen lokalen Deutungen. Christus ist gemäß dieser Interpretation wirklich buchstäblich in die Hölle gegangen, wobei Hölle als Hades verstanden wird, also als die Dimension, in der sich die Geister bzw. Seelen von Engeln und Menschen gefallen oder erlöst, aufhalten. Nun haben wir für den Terminus Hades im Neuen Testament zwei Bedeutungen. Hades im Neuen Testament kann zum einen einfach Grab bedeuten. So zum Beispiel in 1. Korinther 15, 55 und Apostelgeschichte 2, die Verse 27 bis 31. Aber eine zweite Deutung für Hades im Neuen Testament ist auch die Dimension, der Aufenthaltsbereich für die unerlösten Seelen. Im Alten Testament haben wir hierfür den hebräischen Begriff Sheol. Und auch Sheol im Alten Testament kann sowohl Grab als auch Aufenthaltsdimension für die Unerlösten bedeuten. Anzuführen wäre hier Lukas Kapitel 16, das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Wichtig ist festzustellen, es handelt sich hier bei dieser Hades-Dimension oder dieser Hades-Deutung um eine zeitlich begrenzte Dimension und diese ist nochmal zu unterscheiden von der Hölle, die ewiglich andauert. So nachzulesen in Offenbarung Kapitel 20, die Verse 13 bis 14. Im Griechischen haben wir hier für Hölle den Begriff Gehenna oder aber auch Tartarus. Gehenna finden wir insgesamt 12 Mal im Neuen Testament, 11 Mal in den synoptischen Evangelien und einmal bei Jakobus. Alle 11 Mal in den synoptischen Evangelien wird dieser Begriff von Jesus selbst verwendet. Der Begriff Tartarus und das damit verbundene griechische Verb findet sich im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Wichtig ist hier, Tartarus ist für die Engel gedacht, nicht für Menschen. Was Christus nun genau dort im Hades gemacht hat, hier scheiden sich die Interpretationsgeister. Darauf kommen wir später zurück. Nun aber ein kurzes Wort zu den metaphorischen, figurativen Deutungen. Hier, so die Deutung, handelt es sich um eine Redewendung, die für reale Erfahrungen Jesu steht. Erfahrungen, die sich auf Jesu Tod, Begräbnis und Auferstehung beziehen. Was wären solche metaphorischen Deutungen? Erstens, hinabgestiegen in die Hölle bedeutet, dass Christus wahrhaftig begraben wurde. Das haben wir ja bei Rufinus schon gesehen. Wenn wir Rufinus Glauben schenken, war dies die ursprüngliche Intention dieses Einschubs in das Apostolikum. Im Katechismus der reformierten Kirchen, also dem großen Westminster-Katechismus, die Fragen 46, 49 und 50, bringen dies zum Ausdruck. Zweitens, die Wendung beziehe sich auf das Leiden Jesu am Kreuz. Der große Reformator Johannes Calvin vertrat diese Position, dass Christus die Schmerzen der Hölle am Kreuz erlitt. In seiner menschlichen Natur erlitt Christus den Zustand, durch den ein verdammter, von Gott getrennter Mensch gehen muss. Wir denken hier an den Ausruf Jesu am Kreuz, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus selbst, der uns die Nähe Gottes verkündet hat, ja, der diese Nähe selbst ist, erlebt hier den Zustand äußerster Gottferne, indem er unsere Sünde auf sich nimmt. Diese Neudeutung Calvins in einem psychologischen, existenziellen Sinne war zu seiner Zeit eine radikal neue Herangehensweise. Der Heidelberger Katechismus folgt Calvin in dieser Deutung. Nachzulesen in Frage 44. Warum folgt abgestiegen zu der Hölle? Wir lesen dort: Damit wird mir zugesagt, dass ich selbst in meinen schwersten Anfechtungen gewiss sein darf, dass mein Herr Jesus Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. So der Heidelberger Katechismus. Calvins Deutung ist völlig biblisch und tiefgründig in Bezug auf Jesu spirituelles Leiden und seiner Trennung von Gott. Aber ist es wirklich eine Beschreibung der Aussage hinabgestiegen in die Hölle im Glaubensbekenntnis? Im Glaubensbekenntnis kommt die Aussage nach dem Begräbnis Jesu. Calvins Beschreibung jedoch konzentriert sich auf Jesu Leiden am Kreuz vor seiner Grablegung. Ein Wort zu den buchstäblichen Deutungen. Erstens haben wir hier die Möglichkeit, Christi Abstieg in die Hölle diente der Befreiung der alttestamentlichen Gerechten. Zwischen Tod und Auferstehung, so diese Sicht, sei Christus in seiner körperlosen Seele hinabgefahren in das Totenreich, um die Gerechten, die vor der Zeit Jesu lebten und auf Erlösung warteten, in die Gegenwart Gottes zu bringen. Das war nun ja möglich durch Jesu Erlösungswerk am Kreuz. Einige der frühen Kirchenväter haben diese Sicht vertreten, zum Beispiel Ignatius von Antiochien und Tertullian. Auch das apokryphe Evangelium nach Nikodemus präsentiert ein mythenhaft ausgeschmücktes Bild dieser Befreiung. Im Hintergrund steht hier ein zweistöckiges Bild des Hades. Vor dem Erlösungswerk Christi war der Hades die Bleibe sowohl der Gerechten als auch der Verdammten. Die Verdammten waren in den unteren Regionen des Hades angesiedelt, die Gerechten jedoch in den oberen Regionen, die auch als Abrahams Schoß, wir denken an Jesu Gleichnis von Lazarus, Lukas 16, bezeichnet wurden. In der römisch-katholischen Theologie, auch bekannt als Limbus Patrum, Limbus der Väter, lateinisch Limbus für Rand, Saum, Grenze. Eine zweite buchstäbliche Deutung lautet wie folgt. Christi Abstieg in die Hölle dient seiner triumphalen Verkündigung seines Sieges gegenüber den Verdammten. Christus ist buchstäblich hinabgefahren, jedoch nicht um irgendjemanden zu befreien, sondern seinen Sieg am Kreuz zu proklamieren. Zweck ist hier nicht Befreiung, sondern endgültige Verdammung. Man kann diese Sicht auch mit der ersten kombinieren, Befreiung der Gerechten und Verkündigung des Sieges. Martin Luther hat diese Sicht der triumphalen Verkündigung vertreten. In einer Predigt in Torgau im Jahre 1533 hat er diese Sicht dargestellt. Christus stieg hinab, und zwar nicht nur in seiner Seele, sondern ganzheitlich leiblich. Nachzulesen im 9. Artikel der Konkordienformel, der letzten Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche. Eine dritte buchstäbliche Deutung ist diese. Christi Höllenfahrt diente der Verkündigung des Evangeliums für die Verdammten im Hades. Diese Sicht ist gewissermaßen das Gegenteil von derjenigen, die wir eben dargestellt haben. Gott gibt den Verdammten also eine zweite Chance im Sinne einer Bekehrungspredigt. Oder überhaupt die erste Chance für all diejenigen, die zu Lebzeiten nichts von Christus gehört haben. Es gibt nun unterschiedliche Variationen dieser Position. Manche vertreten die Ansicht, dass eine zweite Chance im Hades stattfindet, aber abgelehnt werden kann. So zum Beispiel der evangelische Theologe Wolfhard Pannenberg. Pannenberg verbindet 1. Petrus 3, 18 bis 22 mit 1. Petrus 4, 6 und postuliert, dass Christus den Toten gepredigt habe. Andere hingegen vertreten einen Heilsuniversalismus. Alle werden am Ende errettet. Origenes ist hier ein bekannter Vertreter, wohl der bekannteste dieser Position. Ich habe an anderer Stelle gegen die Position eines Heilsuniversalismus argumentiert, in dem Beitrag Die große Scheidung, C.S. Lewis und die Hölle. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Man könnte nun viel gegen einen Heilsuniversalismus sagen. Ich verweise hier lediglich auf das umfangreiche und äußerst analysierende Buch von Michael McClement, The Devil's Redemption, in zwei Bänden, über 1000 Seiten. Wer sich also hier umfassend damit auseinandersetzen möchte, dem sei die Kritik von McClement empfohlen. Historisch gesehen wurde die Position einer zweiten Chance nach dem Tod von der Kirche abgelehnt, und zwar aus guten Gründen. Ich nenne in aller Kürze vier. Erstens, Menschen, die sich bei einer zweiten Chance in Gottes voller Gegenwart entscheiden würden, treffen im Grunde nicht wirklich eine Entscheidung für Gott. Sie würden nur eine kluge Wahl treffen, um dem Gericht zu entgehen. Das wäre ein Konsequenzialismus, eine reine Vermeidungstaktik, um der Strafe zu entgehen, nicht um wirklich in der liebenden Gegenwart Gottes sein zu wollen. Das hat nichts mit einem Verlangen nach Gottes Nähe und Gegenwart zu tun. Zweitens ignoriert solch eine Sicht unsere Charakterprägung bzw. unsere Persönlichkeitsentwicklung in diesem Leben. Solche Menschen, die in diesem Leben nichts von Gott wissen wollten, wären gar nicht für ein Leben in der Gegenwart Gottes geeignet, da sie lebenslang eine Gottferne gepflegt haben. Der durch schlechte Entscheidungen negativ geprägte Charakter verunmöglicht die positive Reaktion auf eine zweite, dritte, millionste Chance. Dies wird auch von C.S. Lewis betont in seinem Klassiker über den Schmerz. Gott würde zig Millionen Chancen bieten, so Lewis, wenn nur die Aussicht auf Erfolg bestünde. Zitat: Der Lehrer weiß oft, dass es sinnlos ist, einen Schüler ein bestimmtes Examen noch einmal machen zu lassen. Einmal muss endgültig Schluss sein, und die Überzeugung, dass die Allwissenheit weiß, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, erfordert keinen besonders starken Glauben. Zitat Ende, so Lewis. Drittens würde eine zweite Chance nach dem Tod einer Entwertung dieses Lebens gleichkommen. Das Hier und Jetzt würde seiner Wichtigkeit beraubt. Wenn Gott eine zweite Chance gewährt, warum hat er diese Welt dann überhaupt erschaffen? Warum starten wir nicht gleich alle im Jenseits mit dieser zweiten Chance? Diese Frage muss von jedem beantwortet werden, der diese These vertritt. Viertens und letztens stellt sich die Bibel klar gegen die Sicht einer zweiten Möglichkeit nach dem Tod. Hebräer 9, Vers 27 macht klar, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will vielmehr, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4. Kein Mensch kommt deshalb in die Hölle, weil er eine Chance zu wenig hatte oder weil Gott ihn dorthin schickt. Das ist eine Karikatur, eine Fehldarstellung der eigentlichen Position. Gott wird aufgrund seiner Liebe und Gerechtigkeit das von seiner Seite aus Mögliche tun, um jedem Menschen die Chance zu geben, um sich frei, willentlich frei entscheiden zu können. Wenn man aber nun die These eines gebundenen Willens vertritt, hat man andere Probleme, die uns aber nun nicht beschäftigen sollen. Das ist ein Thema für einen weiteren Vortrag. Gehen wir jetzt in einem weiteren Schritt auf die wichtigsten Schriftbelege für eine angebliche Höllenfahrt Christi ein. Hier wäre zunächst Epheser 4, Vers 9 zu nennen. Das wird manchmal herangezogen. Hier heißt es, dass hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. So Vers 9. Aber wir haben hier keinerlei Bezugnahme auf Hades oder Unterwelt. Die Tiefen der Erde, wie wir in der Luther-Übersetzung lesen, oder die unteren Teile der Erde, wie es in der Elberfelder-Übersetzung heißt, sind mit der Erde bzw. Schöpfung gleichzusetzen. Dieser Vers ist offensichtlich also auf die Inkarnation Jesu zu beziehen und nicht auf seine Höllenfahrt. Christus ist hinabgestiegen in die Schöpfung, hat sich herabgelassen. Wir denken hier auch an Philipper Kapitel 2, die Selbstentäußerung Christi. Eine Höllenfahrt Jesu ist darüber hinaus auch mit dem Gesamtthema des Epheserbriefes schwer in Einklang zu bringen. Drittens, außerdem, wenn wir auf Sprache in anderen Teilen der Schrift blicken, so sehen wir, dass Auf- und Abstieg dort ebenfalls mit der Inkarnation in Verbindung gebracht wird. Wir denken hier an Johannes Kapitel 3, Vers 13, Johannes 6, Vers 62 und Johannes Kapitel 16, Vers 28. Interessanter wird es bei 1. Petrus 3, die Verse 18b bis 20. Ist diese Stelle ein biblischer Beleg für einen Abstieg Christi in das Totenreich bzw. in die Hölle? Hier lesen wir, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Vers 19. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Soweit die Stelle hier. Manchmal wird dann noch hinzugefügt 1. Petrus 4, Vers 6, wie das von Pannenberg gemacht wird. Hier lesen wir, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geist leben. Wie sollen wir diese schwierige Passage interpretieren? Zunächst ist es erneut wichtig festzuhalten, dass wir hier nirgends von einem Abstieg in die Hölle lesen. Das ist Fact. Was ist denn der Kontext des ersten Petrusbriefes? Der erste Petrusbrief ist an verfolgte Christen in der Zerstreuung gerichtet. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 2, der Brief geht an die Fremdlinge von der Zerstreuung, die auserwählt sind. Fremdlinge, das bedeutet hier eine spirituelle geistliche Diaspora, Zerstreuung. Es geht also um Nachfolger Jesu, die in einer geistlichen Zerstreuung leben. Die leitende Metapher des ganzen Briefes ist, Petrus nimmt das Bild der jüdisch-ethnischen Diaspora und wendet es an auf alle, die nun dem Gott Israels in Christus nachfolgen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17, Kapitel 2, Vers 11. Wir sind Gottes Volk und leben als Fremdlinge in einer Kultur, die dem göttlichen Ursprung fremd ist. Das ist das leitende Bild, das sich durch den ersten Petrusbrief zieht. Der engere Kontext, diesen finden wir in Kapitel 3, also unmittelbar zuvor, die Verse 13 und 14. Hier lesen wir, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Der Autor des ersten Petrusbriefes schreibt also an Christen, die bereits für ihren Glauben leiden. Seine Intention ist es, den leidenden Christen zu versichern, dass niemand ultimativ oder schlussendlich den Christen Leid zufügen kann. Wir haben hier also eine ganz wichtige, auch eschatologische Perspektive. Auch wenn sie jetzt leiden, so ist diesem Leid einmal ein Ende gesetzt. In Vers 18 finden wir dann eine Antithese, einen Gegensatz, also der Gerechte für die Ungerechten. Einmal für Sünden gelitten, hier haben wir das griechische Hapax, ein für allemal, endgültig. Dasselbe Wort haben wir übrigens in Hebräer Kapitel 9, die Verse 26 und 28. In Vers 26 lesen wir, sonst hätte er Christus oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Derselbe griechische Begriff auch an dieser Stelle. Und hier denken wir natürlich an das stellvertretende Sühneleiden Jesu am Kreuz. Und durch dieses Sühneleiden nun führte er uns zu Gott. Im Griechischen prosago, also jemanden in die Gegenwart Gottes hineinführen. Weiter lesen wir in 1. Petrus 3, 18 bis 20, lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist keine Geistererscheinung, sondern Auferstehungssprache. In 1. Petrus 1, 21 und insbesondere in 1. Korinther Kapitel 15 setzen wir die Auferstehung voraus. Wird die Auferstehung vorausgesetzt? Wir hatten 1. Korinther 15, dieses wichtige Auferstehungskapitel, zu Beginn dieses Vortrags. Der Autor des ersten Petrusbriefes meint hier also nicht die verstorbene Seele Jesu, sondern Gottes Geist, der lebendig macht. Vers 18, nach dem Geist, das bedeutet durch Gottes Geist lebendig gemacht. Und nun Vers 19, in diesem Geist, griechisch en ho, durch den, diesen, ist nun Christus hinabgegangen. Und weil sich Vers 18 auf Gottes Geist bezieht, ist die Mehrheitsmeinung unter den Neutestamentlern, dass sich Vers 19 ebenfalls auf Gottes Geist bezieht. Was folgt aus alledem? Jesus ist nicht selbst mit seinem Geist, seinem personalen Selbst, seiner Seele, seinem Ich zu den Geistern im Gefängnis gegangen, sondern durch Gottes Geist, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, durch den Heiligen Geist wurde dies den Geistern im Gefängnis bewusst gemacht. Es handelt sich hier also um eine Bewusstseinswerdung, die initiiert wird durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist hier der Kern, um den es geht. Ein Bewusstwerden ohne direkte personale Gegenwart Jesu. Eine Art geistgewirkte Dämmerung, eine Bewusstseinswerdung, eine Ahnung. Vers 19. In diesem Geist ist er auch hingegangen. Und das deckt sich nun mit Vers 22. Dort lesen wir, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er, Christus, in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Und wir fügen in eckigen Klammern hinzu, einschließlich Geister im Gefängnis. Das Verb gegangen im griechischen poroiomai in Vers 19 und 22 ist dasselbe. Und es geht hier um einen Bezug auf die Reihenfolge von Tod, Auferstehung und Erhöhung, also Himmelfahrt. In Römer 10, Vers 7 und Epheser 4, Vers 9 haben wir hinabsteigen, griechisch katabaino. Gegangen, poroiomai, in Vers 19 bezieht sich also auf die Himmelfahrt als Krönung der Auferstehung. Wer sind nun die Geister im Gefängnis? Wir haben diese Frage vor einigen Minuten schon berührt, als wir uns verschiedene Interpretationsmöglichkeiten dieser Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes angesehen haben. Sehen wir uns das noch mal kurz an. Im Laufe der Kirchengeschichte war diese Frage Gegenstand vieler Diskussionen. Im Wesentlichen gibt es drei Interpretationen für die Geister im Gefängnis. Erstens, wir haben die traditionelle Sicht der meisten Kirchenväter. Zum Beispiel bei Athanasius, hier predigte Christus den Toten im Totenreich Hades. Einige glaubten, er predigte Erlösung, speziell den Toten in Noahs Zeit. Andere meinten, er predigte nur den bußfertigen Gerechten zur Zeit Noahs oder allgemeiner im Alten Testament. Luther und Calvin glaubten, Christus predigte den alttestamentlichen Heiligen nach seiner Auferstehung. Der heilige Bede im 8. Jahrhundert betonte, dass nur die Gläubigen durch Christus im Hades errettet wurden. Eine interessante Wendung haben wir dann durch Origenes, den hatten wir vorhin auch schon, und eine Alternativposition durch Pannenberg. Auf die brauche ich nicht mehr eingehen, das haben wir schon abgedeckt. Interessant ist das 16. Jahrhundert mit der einsetzenden Gegenreformation. Wir haben hier den Jesuiten und Kardinal Robert Bellarmine. Seine Position lautet, nach Jesu Tod ging seine Seele in den Hades, um diejenigen zu befreien, die vor oder in der Flut zur Zeit Noahs Buße taten, aber trotzdem umgekommen sind. Nun kann man Kritik an dieser Deutung anbringen. Wir können fragen, warum predigte Christus nur der Generation Noahs? Wenn diese besonders böse war, warum hat Jesus dann auch nicht der Generation von Sodom und Gomorra gepredigt? Beispielsweise. Zweitens haben wir die Sicht des Augustinus. Der präexistente Christus durch den Geist predigte durch Noah der Generation von Noah. Augustinus gesteht jedoch selbst ein, dass er sich nicht sicher sei. Die meisten nach Augustinus, auch die Reformatoren, folgten ihm hier aber, auch um die Möglichkeit postmortaler Erlösung auszuschließen. Drittens nun haben wir die moderne Sicht nach Friedrich Spitta, einem deutschen evangelischen Theologen, und er formulierte diese Sicht im Jahre 1890. Der auferstandene Christus, so Spitta, verkündet den gefallenen Engeln, die in Noahs Tagen sündigten, seinen Triumph. Wir müssen diese schwierige Stelle im 1. Petrus also im Lichte von 1. Mose 6, Vers 4 lesen. Und was lesen wir dort? Es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch auf Erden. Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. So Genesis 6, Vers 4. In den beiden Versen davor, Verse 2 und 3, werden die Menschen nicht als Geister, sondern als Fleisch bezeichnet. Die Zeitgenossen des Petrus nun verstanden Gottes Söhne in 1. Mose 6, Vers 4, also als was? Als gefallene Engel. Und diese Geschichte findet sich auch im Judasbrief, Vers 6. Und erneut im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur 8 Menschen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Dieselbe Geschichte von den gefallenen Gottessöhnen, die wir nun in 1. Mose Kapitel 6 lesen, finden wir auch in außerbiblischen Quellen wie dem äthiopischen Henochbuch. Das ist ein jüdisch-apokalyptischer Text aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und dieses äthiopische Henochbuch war, so können wir annehmen, in der damaligen Zeit wohl bekannt. Was war dann aber die Botschaft an diese gefallenen Engel, wenn wir nun der Deutung von Friedrich Spitta folgen? Nun, ihnen wurde gepredigt. Der griechische Begriff hierfür lautet Kerusso. Und das kann sowohl die Verkündigung guter als auch schlechter Nachrichten bedeuten. Nun lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 6, dass den Toten gute Botschaft verkündigt worden ist. Aber das muss nicht automatisch gute Botschaft bedeuten, denn Kerusso, das kann auch schlechte Nachrichten bedeuten. Wir können also diese Botschaft, die hier verkündet wurde, sowohl als gut oder schlecht lesen. Das wird hier nicht weiter ersichtlich. Außerdem können wir überlegen, wäre die gute Nachricht, die verkündet wird, immer noch eine schlechte Nachricht für diejenigen, die sie ablehnen. Ich bekomme also gute Nachricht verkündet, aber indem ich sie ablehne, wird sie für mich zu einer schlechten Nachricht. Was hat dieser Abschnitt nun für die antiken Hörer, für die Empfänger des 1. Petrusbriefes bedeutet? Wir müssen uns ja stets, so gut es geht, in die damalige Zeit und in den damaligen Denkkontext auch hineinversetzen. Nun, wir können voraussetzen, dass die damaligen Hörer und Leser des 1. Petrusbriefes das Henochbuch gut kannten. Und im Lichte dieser Überlegungen nun würden sie voraussetzen, dass es sich bei der Predigt an die Geister in 1. Petrus 3, Vers 19 um keine Einladung zur Buße, also um eine zweite Chance handelte, sondern um eine Verkündigung ihrer vollständigen Unterwerfung bzw. Niederlage. Und das nun würde den Christen in der Verfolgung, an die der 1. Petrusbrief ja gerichtet ist, ein starker Trost und eine Zusicherung sein, dass sie selbst diesen Geistern im Gefängnis eschatologisch gesehen, dass sie hier nichts zu fürchten haben. Wir haben hier Christus Victor. Christus ist der Sieger über ihre Umstände, auch wenn sie in der Verfolgung sind. Und somit stellt der 1. Petrusbrief auch an dieser konkreten Stelle eine starke Ermutigung an die damals verfolgten Christen in der Zerstreuung dar. Und somit denke ich, dass wir hier der modernen Sicht nach Friedrich Spitta folgen sollten. In meinen Augen ist das die beste Interpretation dieser schwierigen Stelle. Und somit ist der 1. Petrusbrief und auch diese konkrete Stelle ein großer Trost für die leidenden Christen damals und für uns heute. Und in diesem Sinne sollten wir ihn auch lesen, als Zuspruch, als Ermutigung gerade wenn wir durch harte Zeiten gehen. Kommen wir zu einem Fazit. Unser Ausgangspunkt war das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir stellen fest, erstens, Bekenntnisse sind wichtig, notwendig und gut. Jedoch, Bekenntnisse sind nur so gut wie die biblische Basis, auf denen sie beruhen. Die Autorität eines Glaubensbekenntnisses ist relativ, nicht absolut. Als kompakte Zusammenfassung biblischer Lehre ist das Glaubensbekenntnis wertvoll. Wo ein Bekenntnis jedoch die biblische Basis verlässt, sollten wir das Bekenntnis ebenfalls mit Vorsicht genießen, egal wie alt oder traditionsreich dieses sein mag. Dies gilt natürlich nicht für das gesamte apostolische Glaubensbekenntnis, sondern für diese ganz spezielle Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes. Zweitens können wir historisch argumentieren, dass es sich bei dieser strittigen Aussage um eine späte Einfügung, ja einen Eingriff handelt. Drittens ist der einzige Schriftbeleg, der sich hierfür heranziehen ließe, 1. Petrus 3, 18 bis 20, nicht wirklich ein Beleg. Diese Stelle, wie ich versucht habe zu zeigen, lässt sich anders besser deuten. Natürlich kann man nun einwenden, ja, Moment mal, nur weil wir jetzt hier nicht explizit davon lesen in der Schrift, bedeutet das ja noch nicht automatisch, dass dieser Satz hier falsch ist. Das ist theoretisch richtig, aber wenn man betrachtet, dass die neutestamentlichen Autoren von Details berichten, die viel trivialer und unwichtiger sind als Jesu Abstieg in die Hölle, dann ist es fast unvorstellbar, dass sie etwas von dieser Größenordnung nicht erwähnt haben. Der amerikanische Theologe William Shedd schreibt im 19. Jahrhundert in seinem Werk Dogmatic Theology, Zitat, Matthäus spricht vom Abstieg Christi nach Ägypten, aber nicht von seinem Abstieg in den Hades. Eine solche Handlung des Erlösers, wie der Abstieg in eine höllische Welt der Geister, wäre sicherlich von einem der inspirierten Biographen Christi erwähnt worden. Das völlige Schweigen der vier Evangelien ist für diesen Glaubenssatz fatal. Zitat Ende. Ich denke, wir sollten William Shedd in seinem Fazit hier ebenfalls folgen. Wir haben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, mit diesem Satz hinabgestiegen in das Reich des Todes umzugehen. Die erste Möglichkeit lautet, wir lehnen die Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes ab, gerade auch im Lichte der Tatsache, dass wir weder etwas davon in der Schrift finden, noch in den früheren Bekenntnissen, zum Beispiel im Nizänum 325 nach Christus. Und wir erinnern uns ja, der Zusatz erfolgte erst 359 nach Christus in der Synode von Sirmium. Also, wir haben da weder etwas in der Schrift noch in den frühesten Bekenntnissen und wären somit gerechtfertigt, diese konkrete Aussage im Apostolikum abzulehnen, hier nicht mitzugehen. Eine zweite Möglichkeit besteht in der Option, die Rufinus uns gegeben hat. Wir gehen mit der ursprünglichen Intention mit. Was war diese nochmal zur Erinnerung? Hier wurde hinabgestiegen das Reich des Todes hinzugefügt, um zu betonen, dass Jesus von Nazareth wirklich tot war, dass er also wirklich im Grab gewesen ist. Und gerade in Bezug auf die Tatsache, dass der Begriff Hades im Neuen Testament auch Grab bedeutet, ist auch diese Position, diese zweite Option vertretbar. Diese zwei Optionen haben wir also, entweder Ablehnung dieser spezifischen Aussage im Apostolikum oder die ursprüngliche Deutung, die von Rufinus übermittelt wurde. Ich hoffe, diese Überlegungen haben euch in eurem eigenen Nachdenken weitergeholfen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Macht's gut.